Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute haben wir jemanden hier, den ich schon sehr lange verfolge, sowohl mit seinem eigenen Treiben als auch mit dem Unternehmen, was er aufgebaut hat. Ihr werdet vermutlich sowohl seine Sicht als auch den Namen seines Unternehmens schon oft gehört und gesehen haben. Viele von euch werden auch seine Kleidung schon tragen. Heute bei mir Nico Göttelmann von Stilikone. Hi.
Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung und ja, Grüße raus an alle Zuhörer.
Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wir können ja vielleicht mal so ein bisschen die einzelnen Punkte jetzt in der Folge durchgehen. Du warst ja einerseits in der TV-Show auch persönlich sozusagen am Start, wo viele deine Sicht kennengelernt haben. Hast aber natürlich
Ja,
auch
genau.
mit Stilikone was aufgebaut, was sowieso in der Dartszene schon eine Menge Zuwachs hat und auch immer mehr bekommt, so wie ich das wahrnehme. Lass uns vielleicht mal überhaupt auf das Thema Dart und dich persönlich kurz eingehen. Wie bist du überhaupt irgendwie zum Dartsport gekommen? Also, was waren deine ersten Berührungspunkte und wie hat sich das dann entwickelt?
Also die ersten Berührungspunkte zum Dartsport war, ich sage mal, anfangs eher stiefmütterlich, so ab 2015, ja 2016, eher so die WM-lastig der Dart-Zuschauer. Und das wurde dann etwas konkreter, so gegen 2019, als wir so eine kleine Hobby-Dart-Gruppe gegründet haben. Und das haben wir ja auch offiziell als Verein gegründet und daraus ist auch dann mehr oder weniger Stilikone entstanden. Also dann wurde es halt intensiver verfolgt, man hat die Turniere, European Tour, Madrid Players Championships, also die ganze Agenda mitverfolgt und hat auch ja, viele Entwicklungen gesehen von den Spielern, die dann auf dem Portfolio standen. Und das war dann interessant und hat uns alle gecatcht.
Also du bist auch quasi selber als Spieler auch im Verein und Co., wie wir alle auch aktiv, ja?
Aktiv in der Hobby-Dart-Mannschaft. Also ich spiele jetzt keinen Ligabetrieb, das wird auch zeitlich bei mir absolut nicht hinhauen, aber so verfolge ich und probiere auch oft, also oft wie möglich dann auch Pfeile zu werfen. Aber erst meistens so im Freundeskreis mit Kollegen und dann ja auf unterem Niveau, nenne ich es mal.
Ja gut, das ist ja das, wo der Dartsport eigentlich auch herkommt, von diesem Mesellien-Faktor.
Genau.
Jetzt immer wieder cool, ich habe jetzt vor ein paar Tagen erst wieder gesehen bei YouTube ein Video von der WM noch im letzten Jahrhundert quasi, also Ende der 90er, wo
Ja.
die dann da wirklich auch noch standen mit ihren Biergläsern auf der WM-Bühne und teilweise noch geraucht haben auf der Bühne und so, also das ist schon spannend.
Ja, also die Entwicklung allgemein ist ja unabhängig jetzt von der WM. Ich meine, dieses Jahr toppt es ja alles auch mit den Preisgeldern. Das ist ja gigantisch, vor allen Dingen wie rasant das die letzten Jahre sich hier in Deutschland entwickelt hat. Ein regelrechter Boom und ja. Das macht auch einfach den Sport aus. Es ist sehr vielfältig, ist interessant und es werden halt immer wieder neue Gesichter mehr oder weniger vor die Mattscheibe kommen. Und ja, wer weiß, was morgen ist. Also es geht so schnell und das Schnelllebige ist, deswegen ist es halt super interessant.
Definitiv, ja, es wird nicht langweilig in der Szene und ich glaube auch, dass wir immer noch am Anfang stehen, tendenziell, also dass wir da noch lange nicht den größten Hype erlebt haben. Siehst du ja die Entwicklung auch nicht nur aus Fansicht, sondern auch aus ja, selbstständiger Sicht, der in dem Markt aktiv ist. Bei mir ist es jetzt ja mittlerweile fast ein bisschen ähnlich, natürlich in einem kleineren Umfang, aber durch das Magazin
Ja.
und Co. Sehe ich ja auch da so ein bisschen die Entwicklung, was Nachfrage und solche Geschichten angeht. Lass uns mal auf Stilikone ruhig im Detail eingehen.
Ja.
Ich habe euch das erste Mal erlebt, so richtig bei der Road to Ali Pally von Elmar Paulke.
Ja.
Wo es, glaube ich, auch ein Video gab, wo Elmar euch besucht hat und du dann so ein bisschen auch gezeigt hast, Lager und Co. Erzähl
Ja.
uns gerne mal davon so ein bisschen zu dieser Road to Ali Pally, weil ich glaube, viele Leute sind da mit euch auch in Kontakt gekommen durch.
Ja, die Road to Ali Pally letztes Jahres ja relativ kurze Anfrage oder kurzfristige Anfrage von Elmar. Also wurde das Projekt wurde echt unter höchstem Druck mehr oder weniger dieses Science geschaffen. Und im Rahmen der Road to Ali Pally hat uns Elmar dann besucht in der Produktionsstätte. Und ich habe mir so einen kleinen Einblick gegeben, wie bei uns so der Ablauf ist. Also dass jedes einzelne Produkt auch wirklich handgefertigt wird hier vor Ort, bei uns regional auch mit dem Partner hier im Saarland. der Versand erfolgt auch dort vor Ort. Und ja, so durften wir Teil der Road to Ellipelli sein, was super interessant war. Auch die Geschichten, die Elmar dann auch erzählt hat, was er schon erlebt hat die letzten Jahre bei der Road, das ist schon gigantisch. Und ich finde das Format auch super schön und interessant. Und ich denke, oder ich hoffe zumindest, dass Elmar dieses Jahr auch wieder die Road starten wird. Wer weiß?
Ja, das wäre super, würden wir uns alle freuen. Grüße an der Stelle gehen raus. Ich fand auch das Videoformat letztes Jahr war echt top, so diese kleinen Kurzvideos, wo man die Hintergründe zu den Leuten auch nochmal, weil wie so ein, sag mal, Podcast in kleinen Form, was er da gemacht hat.
Ja.
Also ja, auch das Design, was ihr hattet, fand ich echt ansprechend. Das war mal wirklich was Besonderes, was Charme hatte auch so, fand ich generell, also würde ich jetzt auch weiterhin tragen, also war auch nichts Einmaliges, fand ich. Dann lass uns
Es war ein
mal.
überschaubares Zeitfenster. Also wir mussten relativ ja, viel kommunizieren. Also es war Elmar in Verbindung mit seiner Frau Naeda. Wir haben da wirklich in der Woche mehrmals uns ausgetauscht und da ging das so hin und her mit den Designs und die Feinabstimmung. Und dann ging es bei uns in die Grafikabteilung und bis dann letztendlich die Probedrucks gefertigt wurden. Und wir mussten ja dann, es gestartet, glaube ich, Ende November halt die Sachen fertig haben. Und es ist es dann Gott sei Dank gelungen und ich denke, es ist auch ganz gut angekommen. Und mir gefallen auch beide Designs sehr, sehr gut.
Ja, das ist auch so ein klassisches Ding, was ich selber auch immer wieder von mir und auch von vielen Geschäftspartnern kenne. Ich bin ja nicht nur im Dart-Bereich aktiv, sondern mache auch die letzten Jahre schon viele Selbstständige. Und in diesem kreativen Bereich ist es halt meistens so, dass man sagt, wenn ein Projekt jetzt im November online geht, dann sollte man im März anfangen, alles zu planen. Und wie
Ja,
man so ist
idealerweise.
als, genau, und wie man so ist als kreativer Mensch, fängt man dann meistens so Mitte Oktober an und dann ja, wird es hektisch. Also, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Bei Stilikone können wir noch mal ein paar Jahre dann zurückspulen. Du hast jetzt schon
Ja.
gesagt, von der quasi Idee im Freundestrupp irgendwie, wo man mehr dann mit Dart in Berührung kam. Wie kam es dann dazu, dass es das wirklich in die Tat umgesetzt wurde? Weil viele Leute haben ja viele Ideen, wenn sie beim Bierchen zusammenstehen und, sage ich mal, so ein bisschen Gedanken schweifen lassen. Aber ihr habt ja dann wirklich durchgezogen. Wie war da so der Prozess?
War eigentlich so, mir ist aufgefallen, als ich mehr im Dart unterwegs war, die Bekleidung der Spieler oder beziehungsweise Zuschauer, dass es eher so ein bisschen grell, bunt und ja, also nicht minimalistisch oder nicht so ansehnlich für mich auf jeden Fall gewirkt hatte. Und da habe ich so ein bisschen mehr Ideen gesammelt und da waren verschiedene Sachen drauf, unter anderem auch Stilikone. Stilikone erst angedacht so als Schriftzug im Rahmen von mehreren Shirts, aber im Endeffekt habe ich gedacht, okay, es wäre vielleicht cooler, das als Label mehr oder weniger als Vorreiter zu nehmen und daraufhin die anderen Produkte mit rauszubringen. Und so ist dann irgendwann bei dem Namen Stilikone geblieben. Dann wurde am Design ein bisschen rumgebastelt, ja, und letztendlich wurde dann im März 22 der Shop eröffnet. Den habe ich auch in Eigenregie gemacht, damals noch. Ja, mit so einem Baukastensystem und habe dann ja, mehr da schlecht wie recht die Sachen online gestellt und ja, und dann ging das so langsam los und die ersten Verkäufe hat mich auch relativ schnell eingestellt, weil es halt so anders war, weil es halt minimalistisch eher clean gehalten war und dann ging es halt so nach und nach, dass ich in 22 schon den Shop umgestellt hatte und ein Fulfillment-Unternehmen abgegeben habe, der dann mehr oder weniger die Shop-Betreuung für mich übernommen hat und den Versand.
Und da können wir gleich nochmal auf die Details so ein bisschen eingehen. Ist ja auch immer für die, sag ich mal, Kunden potenziell spannend, was so im Hintergrund dann passiert nach der Bestellung. Du hast ja jetzt gesagt, kamen direkt ein paar Bestellungen dann rein. Ich glaube, das ist auch eine gute Nische, wo du positioniert bist mit dem Unternehmen, weil der eigentlich so auf Mode, sag ich mal, ihr trimmt ja keine andere Marke gibt, die, oder also jedenfalls kenne ich aktuell keine andere, die irgendwie ernstzunehmend das vorantreibt. Und ihr habt ja auch echt ein recht großes und breites Sortiment mittlerweile mit mehreren Designs und mehreren Produktausführungen und Co. Ich habe selber auch schon mal ein Projekt mitgeleitet, wo es um Textilproduktion und Co. ging und
Ja.
weiß auch, welche einerseits welche Problematiken, auch was die Finanzierung und was das Risikokapital und Co. angeht, da im Raum stehen, gerade durch die verschiedenen Größen und so weiter. Ist das jetzt, denken sich das, glaube ich, viele Leute von außen immer einfacher, als es dann am Anfang ist. Erzähl mal so ein bisschen, du hast jetzt gerade schon die Logistik und das angesprochen. Hast du ganz am Anfang angefangen, irgendwie, sag ich mal, deine Designs über Spreadshirt dann oder so zu machen, oder hast du direkt wirklich mit deinem eigenen Shop gestartet?
Nee, also ich habe direkt mit meinem eigenen Shop gestartet, und zwar, ich hatte auch in der Nähe von mir einen Drucker kennengelernt, der mir auch so sehr, sehr viel im Anfang schon eine Hilfestellung gegeben hat, was Textilauswahl beziehungsweise andere Faktoren betrifft. Und der produzierte auch. Und am Anfang lief auch alles on demand. Also das heißt, der Kunde bestellt und das Shirt wird gefertigt. Und so waren, also wenn du schon ansprichst auf finanzielles Risiko beziehungsweise Invest, das alles mehr oder weniger mit wenigem Risiko behaftet. Und so gingen dann, die ersten Verkäufe wurden so abgedeckt. Das heißt, die Bestellung ging raus. Ich habe es weitergeleitet an den Druck, der hat es produziert, ich habe es dann eigenständig verpackt und dann auch zur Post gebracht und versendet. So waren die ersten Steps. Aber mir war auch dann wichtig, um auf das Design zurückzukommen, dass das so ein bisschen die Alltagstauglichkeit ist, sondern nicht so gezielt auf Start, sondern wirklich diese Mainstream, dass man es für alle möglichen Anlässe halt nutzen kann. Und das war so auch mit ein Grundgedanke, warum das halt so ein bisschen minimalistisch oder halt clean gehalten wurde.
Ich glaube, der Gedanke funktioniert auch, weil auf Turnieren, wo ich mich hier so rumtreibe, sehe ich doch echt immer mehr jetzt Leute, die das auch tragen. Also ich würde sagen, es verbreitet sich echt Stück für Stück auch über ganz Deutschland hinweg. Das ist auch das, was ihr wahrscheinlich, sage ich mal, so erlebt, ne, vom Feedback und wie das Unternehmen wächst.
Ja, schon. Also das Feedback ist durchweg eigentlich positiv. Es gibt natürlich auch andere Marken, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde die auch, dass es coole Produkte gibt also im ähnlichen Sektor oder bei uns im Sektor. Aber letztendlich der Kunde entscheidet sich, und ich finde das echt cool, die Vielfalt oder umso mehr es da gibt. Und das ist auch einfach so, zeigt ja auch wieder, dass das interessant ist, der Dartsport auch, und die Leute das annehmen, ob sie jetzt ein Shirt von uns tragen oder vom anderen Hersteller. Aber letztendlich geht es ja auch um die Sache an sich, und da teile ich auch den Dartsport in sich nach vorne zu bringen. Und das, denke ich, gehört einfach dazu.
Und mittlerweile habt ihr quasi nach den Anfängen, wo du quasi noch viel selber gemacht hast, wie man ja auch
Ja.
eigentlich starten muss, wenn man jetzt ja nicht mit Ultrakapital irgendwie in so ein Ding reinigen will, was doch immer schwierig ist, selbst wenn man Kapital hätte, das Risiko einzugehen am Anfang in so einem kleinen Markt, dann wird es ja quasi aufwendiger, wenn man sagt, man legt sich auch Sachen weg, wie jetzt zum Beispiel bei der Road to Ellipelli oder so, dass man auch ein
Ja.
Lager macht. Man kann sich ja jeder, sag ich mal, Zuhörer selber kurz mal durchkalkulieren oder so, was das bedeuten würde, wenn man jetzt drei Produkte hat, a sechs Größen, und man hat dann
Ja.
18 quasi Produkte, die man, sag ich mal, alle 100 Mal oder so produzieren lässt, was dann alleine für einen Einkaufswert entsteht, den man vorfinanzieren muss. Wie gut habt ihr das hinbekommen? Weil das interessiert mich selber, sozusagen den Dartsport einzuschätzen, was den Absatz angeht. Also, stelle ich mir
Also
schwierig vor.
es ist ja so, ich bin ja auch ohne Erwartungshaltung in die Sache reingestartet. Ich habe ja auch keinen Businessplan oder irgendwas gehabt. Ich habe es einfach probiert. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe es einfach umgesetzt, ohne irgendwie so einen Leitfaden zu haben. Das hat sich so nach und nach erst entwickelt, durch Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Dann wurde auch immer wieder nachgebessert in verschiedenen Sachen. Ich habe natürlich auch viel Kontakt zu Profis gehabt, die mich da wieder so ein Stück weiter nach vorne gebracht haben. Und dann kannst du noch. Sag ich mal, 2 Jahren hast du so richtig angefangen, kannst ja so ein bisschen selektieren. Du kennst deine Bestseller, du weißt auch, ist halt so einfach von der Jahreszeit, das Richtung Herbst, Winter, natürlich die Aufmerksamkeit WM-bedingt immer größer ist. Da weißt du, dass die Absatzmengen in der Regel dort ansteigen. Also kannst schon so ein bisschen rausfiltern. Du weißt, okay, aus den Erfahrungswerten, das und das wird vielleicht eher geordert, da produzierst du vor, oder jetzt bei der Road to Ellipelli hast du natürlich auch gewisse Größen oder beziehungsweise alle Größen so ein bisschen auf Vorrat gehalten, um einfach schnell liefern zu können. Das kannst du nicht vom ganzen Sortiment machen, weil wir haben ja schon viele Motive, viele Farben. Also es wird immer noch so ein Mischkonzept von On-Demand und Vorproduktion gemacht. Ja. Aber das ist auch so, dass ein On-Demand-Produkt bei mir innerhalb von einem Tag auch dann fertig ist. Wenn jetzt wirklich mal ein exotisches Modell, nenne ich es jetzt einfach mal, bestellt wird, ist es auch einen Tag später fertig bei uns. Also es geht sehr, sehr kurzweilig, weil es ist so ein automatisierter Prozess entstanden durch das Fulfillment-Unternehmen, das ja auch mehrere Labels mehr oder weniger mitbetreut, und dann funktioniert das problemlos.
Ja, super. Und auch Respekt an der Stelle, dass ihr überhaupt schon so weit aufgebaut habt, dass man überhaupt schon eigene Lager sozusagen aufbauen kann und so weiter. Das ist ja von der Liquidität schon ein ordentlicher Schritt vom Anfang bis dahin. Und ich hoffe natürlich, dass das doch weiter so geht und bin da guter Dinge, dass ihr da ja weiterhin euren Namen stärken könnt. Lass uns mal einmal kurz rübergehen in das Format bei Sport1, die Darts Party.
Ja.
Wenn ihr jetzt gerade die Folge hört, war die Folge davor die Jubiläumsfolge mit René Steinhauer. Der hat ja die zweite Staffel gewonnen von dem Format. Und du warst auch am Start und zwar in der, ich glaube, ersten Staffel war direkt, ne?
Ja, genau.
Genau,
In der
wo zum Beispiel auch der Florian Flickinger da war, mit dem wir auch schon hier ein Interview gemacht haben.
Ja.
Erzähl mal gerne so ein bisschen von deiner Erfahrung vor Ort, wieso dieses Erlebnis für dich war.
Darts Party, wie wir angekommen sind in der Dominikanischen Republik, keiner wusste ja genau, was einen erwartet. Es hieß zwar, es werden so Parcours absolviert, Schwierigkeitsgrad überschaubar und es wird Dart gespielt. Aber wie die Kombination aussieht, beziehungsweise wie sieht das Set aus, wo sind wir untergebracht, keiner wusste ja oder hatte keine Informationen. Wir hatten nur so grob eine kleine Info bekommen vorab oder sind wir angekommen. Ist halt eine andere Welt in der Domrep. Das muss man auch sagen. Die Uhren ticken da etwas anders. Es ist halt alles entspannt und das hat sich halt schon so ein bisschen ja, abgestrahlt auf die Teilnehmer halt. Und wir sind dann zum Set gefahren. Da haben so verschiedene Vorkehrungen, wie jetzt die Einspieler wurden gedreht etc. Und es hat so ein bisschen gedauert, nach 2, 3 Tagen, dass wir erstmal das Set gesehen haben. Dann bist du immer noch am Spekulieren. Ja, das könnte so und so sein. Und es wurde halt viel interpretiert. Und im Endeffekt, ja, wurden wir dann ja auch ins kalte Wasser geworfen. Die wussten, glaube ich, teilweise selber nicht, wie die einzelnen Parcours vom Schwierigkeitsgrad her einzuordnen sind. Und haben, ja, mit uns halt, wir waren halt die Probanden in der ersten Staffel, nächstes Mal. Und sind auch jetzt, habe ich gesehen, in Staffel 2 und 3 einige Sachen abgeändert worden, beziehungsweise ergänzt worden. Aber nichtsdestotrotz war es halt eine super Erfahrung, weil einfach so ein Spirit entstanden ist, auch in der Gruppe. Und natürlich der sportliche Ehrgeiz, so war es so zumindest bei mir. Man probiert halt, das Maximale rauszuholen. Man muss auch ehrlich zugestehen, vom Dartniveau war es in der ersten Staffel überschaubar, da gehörte wahrscheinlich Florian Flickinger, der leider verletzungsbedingt ausgeschieden ist. Und da hole ich vielleicht noch André Ritter dazu, der ebenfalls leider verletzungsbedingt ausgeschieden ist. Wahrscheinlich die an Bord die stärksten waren. Aber
Nico,
jetzt, welche.
ganz kurz, Nico, hast du gerade irgendwie am Mikrofon irgendwas, was dagegen kommt oder so?
Okay, besser?
Ja, jetzt besser, weil war gerade
Besser,
so
okay.
ein kleines Rauschen für die Leute drin. So,
Okay.
ich wollte dich nicht unterbrechen, du warst dabei
Nee, nee, alles gut.
beim Niveau
Alles
und
gut.
den beiden Verletzten, ja.
Ja. Also bei den, und wenn ich jetzt sehe, bei Staffel 2 mit Arno Merk beispielsweise, halt, oder auch jetzt der Gewinner mit René, ist natürlich ein ganz anderes Startniveau, das muss man schon sagen.
Ja, ich hatte auch oft reingeguckt in der ersten Staffel, natürlich auch, weil ich ja Florian auch sozusagen schon kannte.
Ja.
Und da gab es ja auch, würde ich sagen, gemischte Gefühle aus der Dart-Szene zu der Show, weil das ja auch, wie du schon sagst, viel mit den Erwartungen zu tun hatte, die vorher vielleicht da waren oder auch nicht da waren. Ich habe auch einige kritisiert von der Show an sich her. Also ging es aber eher um Details wie zum Beispiel Moderatoren und so weiter. Wollen wir ja nicht jetzt, würde ich sagen, zu tief drauf eingehen. Aber für
Ja.
dich so, für dich, sage ich mal, vor Ort war so das untereinander mit den anderen Kandidaten und so angenehm, weil ich sag mal, du bist ja auch ein sehr bodenständiger Typ so und da waren ja auch einige Kollegen dabei, die vielleicht ein bisschen anders geprägt sind. Habt ihr euch da gut verstanden? Hat das alles hingehauen?
Ja, ich würde schon sagen, dass es eine sehr homogene Truppe war. Natürlich sind die Charaktere total unterschiedlich gewesen, aber ich bin einer, der halt wenig aneckt. Von daher war es für mich total problemlos. Und was die Kritik betrifft aus der Dart-Szene, das kann ich schon in gewisser Weise nachvollziehen. Man muss aber einfach aus der Sichtweise, also es ist ja kein reines Dart-Format, sondern es soll einfach so eine Unterhaltungsshow sein. Und ich weiß auch viel, dass mit den Moderatoren, Elmar natürlich als absoluter Profi und damit Neger als Co-Kommentatorin auch nicht immer ein positives Feedback bekommen hat. Aber ich fand zum Beispiel, die hat es super gut gemacht. Wenn man es auch der Sichtweise sieht, was sie machen sollte, hat es richtig gut gemacht. Dass die jetzt keine Dart-Expertin ist, das war ja im Vorfeld klar, sollte sie auch gar nicht werden. Und man so diese Parameter so ein bisschen oder die Sichtweise etwas was verlegt, dann ja, finde ich, ist es schon eine interessante Sache. wo man kann verfolgen und auch ein bisschen, ja, die Leute ein bisschen anpiekst, auch für weiterzugucken. Und das sieht man ja auch, Staffel 3, 4 kommt ja jetzt. Also scheinbar sind die Zuschauerzahlen ja doch beständig, sodass der türkische Produzent, das muss man auch dabei sagen, der ja auf Showformate ausgelegt ist und nicht sportaffin ist, der fördert sowas halt und es sieht ja auch wieder anders als der reine Sport 1 Zuschauer.
Definitiv. Ich fand interessant jetzt so, mittlerweile kriegt man ja nicht mehr so die krassen Infos zu den Zuschauerzahlen und Co.
Ja.
Am Anfang hatten sie das ja auch quasi öffentlich preisgegeben. Ist ja oft so bei den Shows, dass dann die Anfangsfolgen und da lagen wir irgendwie bei, ich glaube, knapp 30.000 Zuschauer oder so die ersten Folgen. Was ich interessant fand, weil ich kenne mich mit dieser Fernsehwelt sonst nicht sonderlich
Ja.
aus, bin noch wenig jetzt irgendwie sonst am TV und fand dafür, dass, sag mal, 30.000 so ein, schon als Erfolg auch so da in der Szene und in der Zielgruppe und so weiter auf Wahrnehmung wohnen, fand ich dann ganz cool eigentlich bei so Projekten, die wir machen, dass unsere Reichweite dann auch ja nicht zu unterschätzen ist, ne? Also selbst bei so kleineren Sachen wie jetzt du mit deiner Marke oder bei mir der Podcast und Magazin und so,
Ja.
wenn 30.000 quasi in dem Markt schon so abgefeiert wird, dann würde ich sagen, ist man auch mit ein paar Tausend schon ganz gut dabei eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Es hat alles seine Daseinsberechtigung. Also, was jetzt die 30.000, ob das jetzt so in Stein gemeißelt ist. Also, uns wurde auch mal gesagt, dass um die 100.000 sich bewegte. Das muss jetzt auch so eingependelt haben, wohl in dieser Region, ohne jetzt ja, das genau bestätigt zu haben. Aber ich denke, es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Man muss halt einfach, ja, wie ich schon gesagt habe, die Sichtweise einfach etwas anders orientieren und dann, denke ich mal, kann es auch Spaß machen. Die, wo es ablehnen, die können es ja frei entscheiden und die gucken es halt nicht, aber man darf es halt nicht wirklich mit dem reinen Dart-Event vergleichen. Dann wirst du definitiv enttäuscht. Und ja, es soll halt Unterhaltung sein. Entertainment, gut gepaart mit den einzelnen Parcouren und nachher am Dartboard.
Ja, mittlerweile muss man auch sagen, es sind jetzt ja, sind ja so viele Folgen gelaufen, dass auch jeder eigentlich weiß, was er erwarten kann, wenn er einschaltet und dann einfach entscheiden kann, mache ich an oder mache ich nicht an. Von daher, glaube ich, diese erste Hate-Welle, die ist dann auch durch, weil jetzt weiß ja jeder, was er erwarten kann. Also das sollte dann auch Thema durch sein. Hast du jetzt auch markentechnisch und mit eurem Projekt Stilikone, habt ihr da große Veränderungen gemerkt durch die TV-Präsenz? Also war das wirklich doll spürbar?
Also die Entwicklung ging ja stetig, das muss man schon sagen. Und ich kann es jetzt nicht zurückführen, ob es jetzt auf Darts Party an sich zurückzuführen ist, aber es ist wieder ein leichter Anstieg zu vermerken. Aber es ist halt schwer zu definieren, ob es jetzt wirklich diese, wie du jetzt sagst, 30.000 Zuschauer das mehr oder weniger vorangetrieben haben oder es durch andere Projekte mehr oder weniger zum Zuwachs gekommen ist. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber es ist jetzt nicht so, dass das durch die TV-Präsenz dermaßen ausgeschlagen ist, dass man einfach sagt, okay, das kann nur davon gewesen sein. Also das will ich jetzt so nicht bestätigen.
Ja, das ist auch immer spannend, finde ich. Man denkt vielleicht so gerade von dem, ja, wo wir jetzt so aufgewachsen sind und so, denkt man immer, wenn man jetzt irgendwie im TV Präsenz hat, dann muss ja eigentlich alles explodieren, auf Social Media und so weiter. Aber ich glaube, dieser Effekt ist ja nicht mehr so sonderlich stark, weil zum Beispiel bei René, der
Ja.
ja so ja die zweite Staffel gewonnen hat, der hat mir gesagt, er hat, glaube ich, in der ersten Zeit 5 Follower dazu bekommen bei Instagram. Also, ja, das ist ja immer die Frage, ne, wie viel das dann auch in Aktion auf der Zuschauerseite mündet.
Man muss ja auch, glaube ich, ein bisschen selektieren, weil die Leute, die jetzt Darts Party geschaut haben bei der ersten Staffel, waren wahrscheinlich schon viele Follower von Stilikone oder halt von den einzelnen Spielern, sodass jetzt nicht unbedingt die Neukunden dazugekommen wären. Also es hat jetzt, sage ich mal, jetzt kein Boxfan jetzt Darts Party geguckt und sind jetzt bei Stilikone gelandet. Von daher, ja, war es, glaube ich, schon absehbar, dass es schon Leute aus dem Bereich auch sind und dann hast du ja schon deine Grundkundschaft oder Grundfollower und das hat sich zwar schon erweitert, auch in gewisser Weise, aber es ist halt nicht explodiert.
Wie habt ihr so sonst, wenn wir mal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen mit dem Projekt Stilikone? Du hast jetzt
Ja.
schon gesagt, vielleicht kommt wieder was mit Elmar Paulke. Was gibt es sonst so für große Projekte, beziehungsweise wo würdest du gerne hin mit der Marke?
Also großes Projekt steht auf jeden Fall dieses Jahr erstmal unser erstes eigenes Turnier. Wer ist die nächste Stilikone? Das wird am 22. November in Dautenheim bei Mainz stattfinden, Mainz-Alzheim. Und ja, das nehmen 128 Teilnehmer statt. Ist für uns das erste Mal, dass wir so ein Turnier in dieser Größenordnung durchführen. Das wird mit Sicherheit interessant. Auch wenn ich so das Teilnehmerfeld von den Anmeldungen her sehe, ist auch ein gutes Niveau dabei. Das ja, ist auf jeden Fall spannend. Wer ist der Titelträger? Wer ist die erste Stilikone in Deutschland? Das ist auf jeden Fall eine Sache, die mich etwas neugierig macht. Und dann stehen noch weitere Projekte, unter anderem mit Spieler und ein paar Kooperationen stehen noch an. Also es wird schon noch was passieren dieses Jahr. Es wird auch mit Sicherheit die eine oder andere Kollektion noch geben, vielleicht auch limitiert, aber da sind wir auch am Arbeiten dran.
Ja, sehr spannend. Mit dem Turnier werde ich auf jeden Fall auch verfolgen aus der Ferne. Wie macht ihr das mit Preisgeld dann für den Sieger oder
Ja,
habt ihr dann?
genau. Ist eine Preisgeldstaffelung. Also der Sieger bekommt 1800 Euro. Und so ist die Staffelung nach unten, bis die ersten 32 Plätze bekommen Geld bzw. Sachpreise. Und ja, 128 Teilnehmer. Und wir gucken mal, wie das Ganze sich abläuft. Also ich muss mich auch bedanken bei dem Verein TV Dautenheim, die die komplette Infrastruktur stellen. Die haben eine super schöne Bordanlage in ihrer Turnhalle. Die machen den Ausschank und auch die Bewirtung, Essen etc. Das habe ich schon live erlebt bei anderen Turnieren, die sie durchgeführt haben. Also es ist echt auf einem super Niveau und ist auch eine super geile Truppe. Und ja, da bin ich mal gespannt, was sportlich noch abgeliefert wird von den einzelnen Protagonisten.
Ja, da wird schon ordentlich wieder was ins Board reinfliegen, wenn ich mir so die Turniere momentan angucke, sind ja überall immer starke Namen dabei. Was ich immer so als Idee hatte, können wir auch mal hier in den Raum werfen, vielleicht auch für euch ja mal spannend langfristig oder für irgendjemand anderen, der zuhört,
Ja.
wäre cool eigentlich, wenn man irgendwie so ein Turnier hätte in Deutschland irgendwo, so ein großes Ding auch mit ja, 200 bis 300 Leuten oder so, was man logistisch irgendwie noch abdecken kann, wo der Sieger oder die ersten zwei oder so ein Ticket für ein Alli-Pelli gewinnen und nicht man sozusagen nicht Geldpreise macht, sondern jetzt
Ja.
beispielsweise als Marke dann die beiden Leute als Supporter der Marke in den Alli-Pelli
Ja.
schickt für 2 Tage oder so und dann auch die begleitet da mit Video oder wie auch immer.
Ja,
Also das
ja.
kann ich mir echt sehr cool vorstellen.
Das ist auf jeden Fall ein super Ansatz. Ja, wäre auf jeden Fall mal auf der Agenda mit aufzunehmen.
Ja, könnt ihr gerne mal machen, weil bei mir ist es auf jeden
Vielleicht
Fall
kann man es ja noch
so.
ergänzen, dass der mit den meisten 180er, die mit den meisten 180er am Turnier fahren ins Alli-Pelli. Aber mit den Tickets Alli-Pelli ist ja natürlich auch immer so eine Geschichte, ne? Aber ja,
Ja, da müsste
grundsätzlich
man auch
guter
sehr früh
Ansatz.
mit der Planung anfangen, dann, um da überhaupt
Ja.
Tickets erstmal zu sichern. Aber ich glaube, das hätte halt riesigen Zulauf, so fast noch mehr als über Preisgeld zu gehen.
Ja,
Weil die sind als
könnte ich mir auch vorstellen.
Amateurspieler irgendwie den Weg in Alli Pelli finden, dann wäre natürlich was super Cooles doch von der Story so, ne?
Das stimmt, ja. Das wäre eine schöne Geschichte.
Dann lass uns mal kurz nochmal auf dich persönlich eingehen. Ihr sagt, du hast ja schon gesagt, du hast doch viel mit Dart jetzt abseits des Unternehmens zu tun, guckst doch und verfolgst. Hast du irgendwelche Lieblingsspieler auf dem Profizirkel?
Das heißt Lieblingsspiel. Also natürlich verfolgt man die Ergebnisse aller deutschen Spieler. Das ist für mich immer super interessant, weil gerade die Entwicklung hier in Deutschland ja für mich auch primär wichtig ist. Aber international, man sieht ja jetzt, wie viele junge Spieler dort nachkommen. Das ist auch interessant, die man vorher gar nicht im Schirm hatte. Aber ich finde halt so, ja, ich sage mal so Charakterspieler wie jetzt Gavin Price, der viel mit Körpersprache macht. Ich finde es halt super interessant, weil er schon Profi in einer anderen Sportart war, ähnlich wie Flo Hempel. Als ehemaliger Handballprofi, der den Switch hinbekommt, das finde ich halt super interessant und das interessiert mich halt einfach so, wie das mental bei denen abgelaufen ist und so. Und das sind Sachen, ja, die nehme ich schon ein bisschen ab.
Wenn du jetzt Prognose machen müsstest zur WM dieses Jahr, welche 4 würdest du ins Halbfinale tippen?
Oh, super schwierig. Also natürlich kann man einen sicheren immer machen mit Littler, wenn man jetzt den Stand von heute nehmen würde. Aber ich denke, dass mit Sicherheit einen, den man gar nicht auf dem Schirm hat, ins Halbfinale kommt. Dann kommt vielleicht so ein Return von Michael Smith oder sowas wieder hin, den jetzt vielleicht auch unerwartet ist. Und ja, mit Humphries und dem Big Guns ist ja immer zu rechnen. Aber ich glaube, es wird auch ein No-Name relativ weit schaffen, vielleicht ein Run sogar bis ins Halbfinale.
Das wäre was, was wir alle auf jeden Fall wahrscheinlich gerne sehen würden. Gerne auch,
Besten ein Deutscher.
genau, wollte gerade sagen, gerne auch Nico Springer oder so. Hätten wir alle nichts dagegen, wenn das so weit geht, der Weg. Wir sind von der Zeit schon wieder fast am Ende, Nico.
Okay.
Ich würde es ganz cool finden, weil wir jetzt auch, wenn ihr die Folge hört, wird schon September sein. Also die Herbstzeit bricht an. Vielleicht kannst du noch mal kurz auf euer Sortiment so ein bisschen eingehen und den Leuten ja einfach noch mal kurz Werbung auch machen, was ihr alles anbietet jetzt für den Herbst, dass die Leute mal ja abgeholt werden, die euch noch nicht kennen. Und ich verlinke natürlich auch eure Website und den Shop alles unten in den Shownotes, dass der ein oder andere vielleicht dann gleich mal, wenn die Folge vorbei ist, vorbeischauen kann.
Ja, unser Sortiment, was die, sag ich mal, herbstlichen, winterlichen Produkte gibt, neben Shirts, Hoodies, Westen, wir haben auch eine Jacke mit im Sortiment, wird es im Herbst definitiv neue Bundles geben, also auch mit Jogginghosen, es wird Pullover geben, es wird das eine oder andere neue Design geben. Wir werden das Mützensortiment etwas ausbauen und das eine oder andere, ja, will ich mal sagen, Surprise-Produkt wird auch noch in den Shop kommen. Und eventuell, wenn Elmar die Road fährt und wir wieder mit dabei wären, gucken wir mal, vielleicht gibt es da auch das eine interessante Produkt für die Kunden. Aber es wird auf jeden Fall einiges passieren im dritten Quartal und ja, könnt ihr gespannt sein. Aber es wird auf jeden Fall vielfältiger.
Sehr schön. Also, habt ihr gehört? Schaut gerne mal die Links an, die hier unten drinne sind. Und guckt vorbei bei Stilikone, wer die ganze Sache noch nicht kennt. Deckt euch ein mit vernünftigen Klamotten, die dann auch, ja, ich finde immer ganz cool so, generell so hatten wir auch damals in einem anderen Markt den Ansatz, dass man irgendwo, wenn man bei Lidl oder so an der Kasse steht, und quasi jemanden sieht, der das auch trägt, auch wenn er trotzdem schlicht ist und für alle anderen quasi aussieht wie normale
Ja.
Mode, weiß man dann untereinander gleich, ach, das ist auch einer, der die gleiche Sucht hat wie ich.
Ja, es ist natürlich immer eine Bestätigung oder ich finde es auch immer so, wenn man wirklich Leute sieht, die Produkte von Stilikone tragen, das ist natürlich schon, man fühlt sich da auch geehrt und ich bin auch echt dankbar, dass die Leute das so annehmen und das ist einfach eine Wertschätzung und ich finde es halt super geil und deswegen bin ich auch immer ja, gerne in der Community drin, auch bei Turnieren und so weiter, gerne vor Ort in Austausch. Das ist mir super wichtig und einfach so die Basis, mit denen in Kontakt zu stehen. Und das soll es ja auch sein. Also das ist ja so ein Geben und Nehmen. Die repräsentieren mich. Ich probiere es auch in gewisser Weise zurückzugeben, indem ich halt eine Plattform biete, beziehungsweise auch mit Turnieren oder Veranstaltungen was für die Community probiere zu kreieren. Und ja, so ist einfach so ein Kreislauf. Und ich finde es halt super angenehm, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Und ja, der Sport hat mich auch einfach fasziniert. Und wie du schon am Anfang gesagt hast, es ist ja schon am Anfang und es wird sich weiterentwickeln, es wird größer werden, es wird besser werden. Und ja, den Weg möchte ich gerne auf jeden Fall noch mitgehen. Und das ja, ist halt super interessant und da wird noch einiges passieren, vor allen Dingen hier in Deutschland.
Definitiv. Und gerade für dieses Miteinander steht der Sport ja auch, gerade der Dartsport. So ist ja bei mir zum Beispiel mit dem Magazin auch, dass ich auch da mehrfach drin geschrieben habe, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, auch an der Stelle nochmal an euch als Zuhörer oder Leser dann auch vom Magazin. Wenn ihr irgendwelche eigenen Aspekte habt oder neue Ideen für Rubriken oder auch selber irgendwie einen Text zu einem Thema oder irgendein Erlebnis oder so schreiben wollt, immer gerne her damit. So, da ist für die neue Ausgabe gerade die Planung, in vollem Gange. Also, dass man auch einfach Aspekte von der Community wieder selber aufnimmt und dann mit reinbringt. Genauso wie ihr das quasi auch macht. Alles
Ja,
klar,
genau.
Nico.
Ich finde es halt super gut mit dem Magazin, weil du gehst ja auf die Basis ein und die Basis sind halt die Amateursportler. Das ist auch unser Motto, Stilikone, everybody could be. Also es muss ja kein Profi sein. Und genau die breite Masse willst du ja erreichen, weil das macht es ja aus. Die machen die Stimmung, die transportieren den Sport. Und das ist halt einfach, ja, ein gesamtes Zusammenspiel und das macht es halt super interessant.
Ja, danke schön. Du bist dann auf jeden Fall in der nächsten Ausgabe ja auch mit drinne durch die Podcast-Folge hier, denn da werden wir natürlich dann wieder die nächsten 18 Folgen quasi mit einarbeiten. Von daher dann in der nächsten auch voll und ganz enthalten und vertreten.
Okay.
Ja, ich sag Dankeschön für die Zeit, Nico. Sag
Ich habe zu
danke
danken.
euch für Zuhören und würde nochmal die letzten zwei, drei Sätze an dich übergeben, Nico.
Ja, also erstmal danke für die Einladung, die Möglichkeit, mich mal hier zu präsentieren im Podcast. Und wie anfangs schon erwähnte, ich Gruß an alle, an die ganze Community. Macht einfach weiter so, transportiert den Sportart, habt Spaß dabei. Und ja, ich denke, wir werden hier was Großes kreieren und die nächsten Jahre werden wir auf jeden Fall in Deutschland im Ellipelli stehen sehen, der Weltmeister wird.
Wunderbar, alles klar. Bis nächstes Mal, ihr Lieben.
Okay, ciao.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.